Sie sehen mich im Video mit Sido. Fragen, bin ich das? Ganz großes Kino, Cinemax. Zitat, Blut und Kasse aus dem Track 301180. Und Damen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Papierschnitt. Dem Podcast für Bücher, Filme, Serien oder was uns sonst noch so einfällt. Mein Name ist Mike und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu dieser weiteren Episode. Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht's gut. Wir müssen erst ein bisschen runterkommen von dieser, ich sag mal, turbulenten Startphase in dem Podcast. Bisschen Suche machen, bisschen runterkommen, bis mal kurz erzählen, worum es heute geht. Euch fragen, wie es euch geht. Ich weiß, ihr antwortet mir nicht, aber das macht nichts. Sicher interessiert euch, wie es mir geht. Mir geht's ganz gut. Ich sitze hier gerade am Freitagabend, nehme einen Podcast auf und die Welt ist doch in Ordnung. Ja, was möchte ich heute mit euch machen? Ganz simpel gesagt, wurde es in der Einleitung schon erwähnt, ich möchte heute mit euch über Filme reden. Genauer genommen über Kinofilme, die ich in letzter Zeit, in den letzten Monaten gesehen habe. Ich möchte damit ein bisschen mit euch drüber reden, was ich daran gut fand, worum es ein bisschen darum geht. Ein bisschen Hintergrundinfos, aber nicht zu viele. Ich habe mir ein bisschen rausgeschrieben, so wer die Stars waren, auch wenn ich die nicht so wirklich kenne. Dann habe ich mir auch die Regisseure, das ist ein schwieriges Wort, deswegen sage ich jetzt in den ganzen Podcast FilmemacherInnen und AutorInnen, das werde ich sagen, weil Regisseur kann ich nicht aussprechen. Und das wird heute ganz witzig, die Folge, weil es wird ganz viele Namen geben, die ich nicht aussprechen kann. Ich möchte mich wirklich schon am Anfang einmal entschuldigen bei allen Namen, die ich falsch aussprechen werde, weil ich nicht so sprachbegabt bin, was Namen angeht. Genau, da möchte ich mich entschuldigen für. Wenn sie falsch ausgesprochen sind, tut mir das sehr leid. Ich versuche mich dahingehend zu bessern. So, und damit kann man sich doch alles entschuldigen, oder? Ja, ich mach's irgendwann besser. Ja, aber du hast 8 Familien getötet. Ja, aber ich versuche mich zu bessern. Letztes Jahr waren es 10. Okay, cool, danke. Ach, schön. Ja, dann zähle ich gleich einmal auf, um welche Filme es denn heute überhaupt gehen soll. Es geht heute um die Filme 28 Years Later, der am 19. Juni 2025 in die Kinos kam. Den geht es einmal, den habe ich als erstes gesehen. Dann geht es um Mirai, das Mädchen aus der Zukunft. Gut, der kam schon 2019 in die Kinos, aber der wurde dann nochmal bei uns so ein bisschen abgespielt. Dann geht es um Der phonözische Meisterstreich, der am 29. Mai 2025 in deutschen Kinos kam. Ja, dann geht es um Das Leben des Chuck, auf Englisch klingt das wesentlich cooler, The Life of Chuck, der am 24. Juli 25 in deutschen Kinos kam. Dann reden wir über 22 Bahnen. Da eine kleine Side-Info, kommt später, aber ich habe das Buch auch dazu gelesen. Ja, ich habe das erste Buch gelesen, dann den Film geguckt. Aber kommen wir später zu. Und dann haben wir noch zwei weitere Filme, nämlich The Long Walk, Todesmarsch, kam am 11. September in die deutschen Kinos. Und dann noch als letztes One Battle After Another. Der kam am 25. September in die Kinos. Das sind die Filme, über die wir heute ein bisschen quatschen möchten. Ja, also mal gucken, wie lange es geht oder was ich so erzähle. Ich fange gleich einfach mal ein bisschen an. Habe ich sonst noch irgendwas zu erzählen vorher? Ich glaube nicht. Also irgendwann kommt nochmal natürlich auch wieder mit einem Gast eine Folge, gar keine Frage. Ich bin da gerade an einer Sache dran, die, glaube ich, ganz cool werden könnte. Ich bin bald auch wieder fleißig am Lesen. Es schmerzt mir noch ein bisschen, dass es auf 2 Wochen gestreckt wurde, der Podcast, aber es lässt sich wirklich nicht anders umsetzen. Ich sag mal so, selbst die 2 Wochen werden manchmal jetzt schon zur Herausforderung. Aber trotzdem macht es mir unfassbar Spaß, hier gerade zu sitzen und aufzunehmen. Und deswegen mache ich das doch. Ah ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Weapons haben wir ja auch noch gesehen, aber... Oder habe ich gesehen auch. Da haben wir eine ganze Folge drüber gemacht. Lisa und ich haben uns da die Zeit genommen. Und am 6. September kam die Folge raus, wo wir das aufgenommen haben. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt zu dem Film Weapons, dann solltet ihr da unbedingt mal einschalten. Und ich denke, dann lasst uns doch gemeinsam einmal in den ersten Film gehen, nämlich in 28 Years Later. Bevor wir inhaltlich reingehen, möchte ich zu dem Film sagen, der Film hat meine Sichtweise auf Trailer verschandelt, beeinträchtigt, wirklich in den Dreck gezogen. Leute, ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen habt. Der Trailer sah unfassbar gut aus. Ich dachte mir so, krass, ich war schon so lange nicht mehr im Kino. Kino ist eigentlich nicht so mein Ding, hat sich ein bisschen gewandelt, muss ich sagen. Früher war es gar nicht mein Ding. Inzwischen geht es wirklich, dass ich auch mich wohlfühlen kann im Kino. Aber, und dann dachte ich mir so, ey, ich hab den Trailer gesehen. Der war so cool aufgebaut mit dieser Stimme, die dann immer so, wie so im Militär immer was erzählt und dann die ganze große Reise da und man denkt jetzt, oh, krass, was geht denn da ab? Den muss ich ja unbedingt im Kino sehen. Und der war ultra gehypt, der Film. Und ich muss leider sagen, also, ich muss wirklich leider sagen, ich fand den gar nicht mal so gut. Ich fand den richtig, richtig scheiße sogar. Das hat mich richtig traurig gemacht. Ich dachte mir so, ach Mann, ich gucke jetzt hier mal wieder nach etlichen Monaten, Jahren fast, also vielleicht nicht, aber Jahren mal wieder was im Kino und denke mir so, ja, das ist ein Film, den ich gucken möchte. Und der Trailer sah so viel besser aus als das, was am Ende rauskam. Und das hat mich wirklich einfach traurig gemacht. Also ich kann mal ganz kurz die Zusammenfassung einmal vorlesen.
Fast 30 Jahre sind vergangen, seit ein hoch ansteckendes Tollwutvirus aus einem Labor für biologische Waffen entwichen ist. Trotz einer gnadenlosen Quarantäne haben einige Menschen einen Weg gefunden, unter den Infizierten zu überleben. Eine dieser Überlebenden lebt auf einer kleinen Insel. Als einer von ihnen beschließt, auf das Festland vorzudringen, entdeckt er eine Mutation, die sich nicht nur auf die Infizierten, sondern auch auf die anderen Überlebenden ausgebreitet hat.
Ja, so, das ist erstmal die Story. Und da sagt man natürlich auch, ja, Mike, ganz ehrlich, da hättest du wirklich drauf kommen können. Das hört sich jetzt nicht krass danach an, dass das irgendwas Großartiges ist, wo du sagst, ho, das ist ja Harry Potter Nummer 2. Keine Ahnung, oder krasse Filme, Forrest Gump, oder hast du nicht gesehen. Ja, kann man vielleicht sagen, stimmt. Aber trotzdem, der Trailer sah gut aus. Mann, judge mich nicht dafür. So, und das ist eigentlich auch schon eine Geschichte. Also ich werde natürlich hier keine richtigen Spoiler verraten, weil es kann ja auch gut sein, dass ihr die Filme, die ich jetzt aufzähle, gerne nochmal selber gucken wollt und euch ein eigenes Bild machen möchtet. Darfst du sowieso immer ein eigenes Bild machen. Aber das ist so quasi die Geschichte. Und was ich halt daran leider so schlecht fand, war einmal die ganze Storyline, die war einfach plump, meiner Meinung nach. Die war einfach nicht gut so. Also eigentlich war es das schon, die ganze Geschichte, von wegen so, ja, Festland, irgendwie will man darüber, Mutation, zurückkommen, er muss sein Kind irgendwie finden, bla bla. Und das war's so. Also es gab keine Tiefen, die Charaktere hatten keine Tiefe, fand ich. Und das fand ich einfach schade. Und IMDb, ja, ist richtig, ich wollte gerade sagen, falsch gesprochen, nein, IMDb, ob die jetzt mal hingestellt, ob immer ja, die besten Bewertungen und so weiter sind, aber das ist ja so, ich sag mal, für Filme so ein bisschen das Bewertungsportal, hat eine 6,6 von 10 gegeben bei 148.438 Bewertungen. 6,6. Und ich persönlich würde den Film eine 3 von 10 geben. Ich fand den gar nicht gut. Ich kann auch die FilmemacherInnen aufzählen und die AutorInnen. Das war nämlich einmal Danny Boyle und Alex Garland. Und die Stars in diesem Film waren Rocco Haynes, Hayley Flaherty und Harriet Taylor. Noch nie vorgehört, Leute. Leute, die wahrscheinlich im Filmkosmos sind, sagen jetzt, ja, der hat da und da mitgespielt und das war krass. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich fand die schauspielerisch okay. Aber sonst fand ich den Film leider wirklich, wirklich dünn. Muss ich leider sagen. Ja. Und ich gebe auch fast gar nichts mehr dazu zu erzählen. Außer, dass wir vielleicht zum nächsten Film kommen. Wobei, nee, vorher möchte ich noch einmal einordnen, diese IMDb-Bewertung. Nur als Einordnung, das gab jetzt eine 6,6 von 10. Und was wir zum Beispiel haben, ist, die Top 250 Filme von IMDb sind, als Beispiel nur, Die Verurteilten mit 9,3, Der Pate 9,2, The Dark Knight 9,1, Der Pate 2 9,0, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs 9,0, Schindlers Liste 9,0, Pulp Fiction 8,8, Forrest Gump 8,8, Fight Club 8,8, Inception 8,8. Davon habe ich ganz viele Filme nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich. Interstellar 8,7, auch nie gesehen. 7
8,6. Schweigender Lämmer, 8,6. Also, da sind wohl, da hat James Wan auch nie gesehen, 8,6. Das sind wohl aber schon mal gehört, die ganzen Filme. Und die sollen wohl richtig krass sein. Haben auch viele Bewertungen, so 1,4 Millionen, 2,2 Millionen, 2,7 Millionen, 3,1 Millionen Bewertungen. Also, es sind wohl echt gute Filme. Und da im Vergleich eben haben wir dann diese Bewertung zu diesen jetzigen Filmen. Ja, kommen wir zum zweiten Film. Mirai, das Mädchen aus der Zukunft. Kun ist 4 Jahre alt. Als er seine Schwester bekommt, ist er eifersüchtig. Da taucht plötzlich ein Teenager-Mädchen auf und behauptet, seine Schwester aus der Zukunft zu sein. Die beiden freunden sich an und springen gemeinsam durch die Zeit. Hört sich erstmal wild an, wenn man das so überlegt. Aber das ist eigentlich so die ganze Story von Mirai. Aber ich fand den Film richtig, richtig toll. Das war ein Film aus dem Jahr 8, aus dem Jahr 28, perfekt. Der ein Film aus dem Jahre 2019, der am 28. Mai in Deutschland in die Kinos damals kam. Und es gab halt jetzt so ein Special-Ding, dass das hier in den Kinos einmal gezeigt wurde. Und dann habe ich mir den angeguckt. Es ist ein Anime. Ich bin nicht so bewandert, was Animes angeht, außer vielleicht die ganz alten so ein bisschen verfolgt, so One Piece, Dragon Ball Z, Kicker, so was man ein bisschen kennt, aber eher so Mainstream-Dinger. Also ich bin nicht wirklich tief drin. Deswegen werde ich jetzt auch dazu nicht so viel sagen, was Animes angeht. Aber ich muss einfach sagen, ich fand den Film richtig, richtig schön. Das war so ein richtiger, auch ein deeper Film, der so damit spielt, eben mit verschiedenen Emotionen, der aufzeigt, wie es so ist, vielleicht auch mit Eifersucht eben umzugehen. Und ja, so das Family Life so ein bisschen, wie das ist und wie schwer das auch sein kann. Und ich fand ihn einfach richtig, richtig toll gemacht. Bisschen witzig natürlich auch, so Anime-Style. Und den kann man sich als Erwachsener wirklich gut angucken. Und ich würde den auch nochmal sehen. Der geht auch nicht lange, ungefähr nur 1,5 Stunden. Also ganz, ganz süßer kleiner Film, der von IMDb eine 7,0 bekommen hat bei 19.000 Bewertungen. Ich gebe den ganzen 8,5, muss ich sagen. Also ich fand den süß, ich fand den niedlich, ich fand den gut gemacht. Ich fand den einfach nett anzuschauen. So, also man hatte auch ein bisschen Emotion dabei, ein bisschen gelacht. Und ich persönlich würde den empfehlen, wenn man sowas gerne mag. Das ist ja auch so ähnlich vom Stil her, habe leider auch noch nicht gesehen, möchte ich aber unbedingt noch mal sehen, wurde mir auch schon ganz oft empfohlen, nämlich Chihiros Reise ins Zauberland oder das fliegende Schloss, heißt das, glaube ich, so ähnlich ungefähr. Und oder irgendwie mein Freund Tau Tau, Pau Pau, irgendwie so. Oh, Leute, lünscht mich dafür, dass ich das gerade nicht weiß. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das sind alles ganz, ganz tolle Filme wohl. Und die möchte ich mir auch noch irgendwann angucken. Und dann möchte ich auch darüber reden, was es denn so toll macht daran. Und ich konnte es jetzt ein bisschen nachvollziehen. Deswegen bin ich ein bisschen gehypt. Und ich werde mir die anderen Filme auch noch angucken. Und kann diesen hier sehr empfehlen. Und der Filmemacher und der Autor war dieselbe Person, nämlich Mamoru Hosoda. Sagt mir leider nichts, aber der hat auf jeden Fall den Film gemacht. Und Stars, ich glaube, das ist dann bezogen auf die SynchronsprecherInnen. Das war nämlich Haruko Roki, Moka Kamisharashi und Gen Hoshino. Oh, tut mir wirklich leid, dass ich mir nicht wirklich. Ich spreche das aus wie der letzte Deutsche einfach nur, ey. Mann! Naja, ich üb es doch. Ja, das ist meine Wertung zu dem Film. Möchten wir weitergehen zum nächsten Film? Ich denke, ja. Der phönizische Meisterstreich kam am 29. Mai 2025 in die deutschen Kinos. Und Zusammenfassung lautet wie folgt. Als der reiche Geschäftsmann Sasa Korda seine Tochter, eine Nonne, zur Alleinerbin ernennt, zieht das unerwartete Konsequenzen nach sich. Bald geraten beide ins Visier skrupelloser Tycoons, Terroristen und kaltblütige Auftragskiller. Ja, was stellt man sich unter diesem Film jetzt vor? Ich muss sagen, so gut wie gar nichts und alles irgendwie. Also, okay, es gibt jetzt anscheinend irgendwie einen Erben und ein reicher Typ halt eben, reicher Geschäftsmann, hat ganz, ganz viel Geld und der muss jetzt irgendwie wohl vor den flüchten. Und genau das ist es. Aber ich muss wirklich sagen, ich fand den Film richtig, richtig toll. Ich fand den cool gemacht, ich fand die Szenerie cool, der wirkt so ein bisschen so, ja, auch ernst, aber auch lustig einfach. Das ist eine Komödie auch ein bisschen. Und filmisch, also visuell fand ich den nice. Jetzt hab mich, ich bin noch nicht so weit in meinem Studio, damit ich das jetzt auseinanderdröseln kann. Irgendwann, Leute, ihr seid auch bei auf meinem Weg. Aber filmisch und cineastisch heißt es, glaube ich, fand ich ihn auch sehr cool gemacht mit den ganzen Bildern. Und ich fand die Story gut. Es gab auch Wendungen. Ich muss sagen, ich habe auch nicht alles geblickt von dem Film. Ich saß am Ende dann da oder nach dem Film war ich so ein bisschen, ja, okay, ich habe die Story nicht ganz gecheckt, aber das ist ja auch gar nicht so schlimm. Wenn man trotzdem unterhalten wurde, finde ich, und irgendwie das dann trotzdem mochte, ist es ja auch gar nicht so schlimm, die Filme am Ende vielleicht nicht ganz so zu verstehen. Das Gleiche, ich habe den Film auch noch nicht gesehen, Leute, ganz viel noch nicht gesehen, Inception. Inception sagen ja auch ganz viele Leute, ich habe den nicht geblickt. Ich muss den, glaube ich, 3, 4, 5 Mal gucken, erst dann kann ich den verstehen. So. Und hier ist es nicht so doll, würde ich sagen, aber sagen trotzdem ja alles ein ganz krasser Film. Und deswegen glaube ich, ist es nicht immer wichtig, einen Film komplett zu verstehen, sondern wenn man das, was man verstanden hat, mag, dann reicht das ja auch schon fast, um sich selber zu unterhalten. IMDb kann man jetzt auch wieder sagen, okay, was ist gut, was ist schlecht, gibt dem eine 6,7, also quasi nur 0,1 besser als 28 Years Later, bei 47.900 Bewertungen. Und ich muss sagen, auch das finde ich wieder ein bisschen zu schlecht. Also ich habe dem Film eine 8 von 10 gegeben von mir, weil ich fand den witzig, ich fand ihn gut gemacht. Und meiner Meinung nach ist das ein 8 von 10 Film. Und auch den würde ich mir nochmal wieder angucken. Also, ich weiß nicht, was bei IMDb-Leute immer los ist. Ich habe natürlich ein bisschen durch die Kommentare auch gelesen. Aber so richtig nachvollziehen konnte ich es nicht immer. Du hast natürlich alles auch dabei. Du hast Leute, die sagen, gibt es eine 10 von 10. Ne? Dann hast du Leute auch, die geben einen Stern. Also, ne, so ergibt sich ja der Mittelmaß. Aber, ja, so ein bisschen Amazon-Kommentare kann man wohl wahrscheinlich nicht immer so viel drauf geben. Aber der Filmemacherin war Wes Anderson und die AutorInnen waren ebenfalls Wes Anderson und Roman Coppola. Ja, und die Stars in dem Film, es kommen auch nochmal Stars, die ich kenne, keine Sorge, da kann ich auch ein bisschen was dazu sagen, wie die krass geschauspielt haben, wobei hier fand ich es auch cool geschauspielert, muss ich sagen. Und zwar gibt es hier Benicio del Toro, Truman Hanks und Steve Park. Ja, das sind so die Hauptakteure. Das sagt mir leider auch nichts. Deswegen kann ich da auch nicht so viel zu sagen. Aber ich kann den Film sehr empfehlen, wenn ihr auf so, ich sag mal, actiongeladene Comedy steht, dann ist da auf jeden Fall was für euch. Und ja, so ein trockener Humor, würde ich auch sagen. Ich glaube, das kann man damit ganz gut beschreiben, ja. Dann solltet ihr ihn auf jeden Fall gerne gucken. Ja, dann genau, eigentlich wäre jetzt Rapness gekommen, habe ich ja schon was zu gesagt, bereits eine Folge zu gemacht am 6. September, schaltet da gerne ein. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Highlight, so viel möchte ich schon mal sagen, denn jetzt kommt The Life of Chuck. Das Leben des Chuck ist eine rückwärts erzählte Geschichte über Charles Chuck Quance, einen scheinbar gewöhnlichen Buchhalter, dessen Leben und Tod im Alter von 39 Jahren eine tiefe Bedeutung haben. Die Handlung spielt vor dem Hintergrund einer Welt, die von Katastrophen heimgesucht wird, enthüllt aber, dass die ganze Geschichte in Chucks Kopf stattfindet. Die Erzählung beleuchtet wichtige Momente seiner Kindheit, die von seiner Großmutter geprägten Liebe zum Tanz und dem Geheimnis der Dachkammer seines Großvaters. Letztendlich ist der Film eine lebensbejahende Ode, die die Freude in den kleinen Momenten und die Bedeutung des Lebens trotz Schmerz und Schwierigkeiten hervorhebt. Und ganz ehrlich, Leute, genau das ist es. Also, das ist einfach nur ein Film für mich gewesen, der war von vorne bis hinten schön. Ich dachte mir wirklich so, geil. Für mich gab es alles wirklich an diesem Film. Es gab manchmal ganz kleinere Gruselfaktoren, kann man so sagen, wo man kurz dachte so, okay, was geht jetzt hier ab? Dann gab es einfach richtig schöne Momente und dachte, ach Mensch, ja, ja, das ist es doch, genau das ist es. Es gab ein bisschen Liebe, es gab ein bisschen Musik und Tanz gab es auch noch drin. Als Musical-Fan kann man auch was ab noch abstauben. Es gab keine offensichtliche Handlung. Die Leute waren, zumindest um die es halt eben ging, oder eben auch um diesen Chuck, der war einfach gut erzählt. Das geht quasi durch sein Leben so ein bisschen durch. Der war tiefgründig, der war offen für alles. So, das war einfach so ein Charakter, der sich weiterentwickelt hat während des Spielens, während des Seins. Und ich fand ihn einfach toll. Ich fand ihn richtig, richtig toll. Und ich möchte ihn unbedingt noch mal wieder gerne sehen. Ich habe den jetzt auf Englisch geguckt, im Original. Ich glaube, im Deutschen weiß ich nicht, ob er mir dann so gut gefallen hätte, wahrscheinlich auch gut, aber ne, ist ja mal ein bisschen mit Originalton und Synchro. Übrigens da auch eine Folge zu gemacht, zu Synchro, auch da gerne reinhören. Aber ich fand den einfach toll. Ich fand den richtig, richtig schön und empfehle den jeden. Ich empfehle den einfach wirklich jeden, der den mal sehen muss, sollte ihn wirklich sehen. Ja, IMDb. Leute sagen aber wieder so, naja, ich hab auch schon mal Besseres gesehen. Weil die geben einfach eine 7,3 von 10. Bei 37.000 Bewertungen. Und da denke ich mir, Leute, was ist denn los? Natürlich sind Geschmäcker verschieden, klar. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Da habe ich keine Toleranz. Weil, warum? Also, er ist schon mal besser als 28 Years Later. So. Und auch alle anderen Filme, die ich gerade noch aufgezählt habe. Aber trotzdem, das war für mich ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk der Filmgeschichte. So. Und ich finde, der hätte eigentlich Minimum bei IMDb, und das ist immer ein bisschen kritischer, Minimum eine 8 verdient. Minimum. So, für mich ist es eine 10 von 10 der Film. Ich fand den ganz toll. Ich werde ihn wieder angucken. Und ja, deswegen kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Aber so ist es eben. Jede Geschmäcker sind verschieden, oder wenn die Gesellschaft eben darauf guckt, die haben da vielleicht noch mal andere Aspekte, worauf sie schauen. Aber für mich war der Film einfach ganz, ganz toll. Ich empfehle ihn grundlos. Also es ist nicht, dass man irgendwie sagt, eingeschränkt, oh, wenn vielleicht jemand jetzt nur Horrorfilme mag oder vielleicht nur Liebesschnulzen, wie man so schön sagt, oder Action-Thriller. So, ich finde, den kann jeder sich mal geben. Sollte sich jeder mal geben, weil es wirklich auch eine schöne Metaphern sind für das eigene Leben, was er mitnehmen kann. Man kann drüber nachdenken über den Film. Man kann sich aber auch einfach berieseln lassen von dieser Schönheit, kann man sagen, mal abschalten. Man kann das aber auch mitnehmen und drüber nachdenken. Also ich finde, er hat ganz, ganz viele Facetten und die sollte jeder mal mitbekommen haben. Der Filmemacher war Mike Flanagan und die AutorInnen waren Mike Flanagan und Stephen King. Ja, Stephen King, einer mit drin. Stephen King kommt dort öfter noch vor. Der Mann lebt. Dann gibt es noch die mitspielenden SchauspielerInnen. Das waren zum einen Tom Hiddleston, Jacob Tremblay und Benjamin Patchak. Irgendwie so. Ja. Das waren die größten. Ich habe mir die größten Stars so ein bisschen rausgeschrieben. Was auch IMDb sagt, muss ich dazu sagen. Also wenn sich jetzt irgendjemand sehr, sehr gut mit dem Film auskennt und sagt, ja, aber der hat auch da mitgespielt oder die hat auch da mitgespielt oder du hast die Person vergessen, du Hund, dann sage ich Entschuldigung, ihr habt recht, aber ich mache trotzdem so weiter. Und ab zum nächsten Film. Weil jetzt kommen wir zu 22 Bahnen und da habe ich nicht nur den Film gelesen, sondern auch das Buch gelesen. Und ich könnte sogar noch, oder ich werde auch gleich noch ein bisschen was aus 22 Bahnen vorlesen. Es gibt nur eine ganz, ganz kleine Buchvorstellung, weil, ja, ich sag mal, ich habe jetzt kein zweites Buch gehabt, was ich gerne vorstellen wollte. Ich wollte es jetzt hiermit verpacken, mit dem Film, weil ich ja beides gemacht habe. Und dann gibt es so einen Mix aus beidem. Und dann kann ich ein bisschen vergleichen zu Film und Buch. Fand ich auch mal ganz interessant. Und los geht's. Wir starten rein mit dem Buch, denn das kam zuerst raus. Im Jahre 2023 wurde 22 Bahnen von Caroline Wahl veröffentlicht. Und ich will auch gar nicht drum herum reden, wir lesen uns einmal gemeinsam den Klappentext durch. Hochsommer in einer fabellosen Kleinstadt. Neben Mathestudium und Nebenjob an der Supermarktkasse ist das allabendliche Schwimmen im Freibad einer der wenigen Lichtblicke für Tilda. Hier kann sie mal kurz abschalten von ihrem Alltag, indem sie sich um ihre kleine Schwester Ida und ihre alkoholkranke Mutter kümmern muss. Von einem freien und unbeschwerten Leben erlaubt sie sich nicht zu träumen. Dann taucht Victor auf und plötzlich gerät alles aus dem Takt.
22 Bahn ist ein ebenso rougher wie zärtlicher, witziger und kraftvoller Roman über die Verheerung des Familienlebens und darüber, wie das Glück zu finden ist zwischen Verantwortung und Freiheit. Elke Heidenreich schreibt, ein sehr authentisches, sehr dichtes, sehr nahes Buch. Ich habe es wahnsinnig gerne gelesen. Dennis Scheck schreibt, wie Caroline Wahl ihrem schweren Thema Leichtigkeit, ja sogar Lebensmut abgewinnt, ist beeindruckend.
Ja, es ist ein relativ kurzes Buch, also es hat im Taschenbuchformat ungefähr, na, lass mich jetzt nicht lügen, ja, 200 Seiten ungefähr. Am Ende gibt es nochmal eine kleine Ausblick auf Windstärke 17, das ist der Prolog zu 22 Bahnen. Und den werde ich auch nochmal reinlesen, weil jetzt kommen wir nämlich schon ein bisschen zu meinem Urteil zum Buch. Ich fand es okay bis gut, mehr auch nicht. Also ich habe halt viel davon gehört. Leute haben mal gesagt, so ja, das ist mega krass, das Buch, und lest das mal. Und ich hab geweint bei dem Buch und dies und das. Und ich weiß nicht, ob ich das Problem bin. Wahrscheinlich bin ich das Problem. Aber ich fand das Buch okay, ich sag mal eingeschränkt bis gut, weil mir persönlich haben irgendwie, und ich weiß nicht, wie gesagt, liegt vielleicht an mir, den Tiefgang in den Personen gefehlt. Ich fand die Story zu oberflächlich. Also es hat mich nicht so sehr mitgenommen, wie zum Beispiel, was wir hier schon besprochen haben, dem Horizont so nah. Was ja vielleicht ähnlich zumindest von den Problemen oder von den Charakteren eben so ein bisschen ist. Von einfach so ganz normales Leben, wie das ist zu leben mit ja, Komplikationen ein bisschen, sage ich mal. Und da fand ich einfach die Person nicht so tiefgründig, leider. Und das hat mir ein bisschen, ich habe es trotzdem gern gelesen, aber ein bisschen den Lesespaß genommen. Und das Gleiche, jetzt kommen wir nämlich auch gleich zum Film, der Vergleich zum Film, das Gleiche fand ich mit dem Film. Also mit Leuten, die ich gesprochen habe, fanden das Buch unfassbar gut, den Film unfassbar gut. Und ja, ich muss auch sagen, die SchauspielerInnen, das ist eine deutsche Produktion, fand ich sehr gut gespielt. Es gab auch Momente, wo ich gesagt habe, ach, ist wirklich cool gemacht. Aber auch da muss ich sagen, und das ist eben von der Buchvorlage so, fand ich die Person ein bisschen dünn. Jetzt liegt es sehr wahrscheinlich an mir und ich kann es vielleicht nicht so nah an mich ranlassen irgendwie. Aber ich fand die Storyline dann irgendwie ein bisschen zu, Anführungszeichen, zu plump. Hört sich jetzt so gemein an in dem Kontext, aber ein bisschen zu plump. Und irgendwie hat es mich nicht so gecatcht, wie ich vielleicht gedacht hätte. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich mir wirklich sehr, sehr viel versprochen habe davon. Und irgendwie, ja, hat es mich einfach nicht richtig gekriegt. Ich lese gleich nochmal eine Passage aus dem Buch vor, relativ am Anfang. Ich empfehle es euch trotzdem, es zu lesen, weil es hat ja einfach wirklich gute Bewertungen bekommen. Und einfach auch, ja, nicht umsonst ist es ein Spiegel-Bestseller Platz 1. So. Aber mich persönlich hat es irgendwie nicht so emotional mitgenommen, wie ich vielleicht gedacht hätte. Vielleicht habe ich auch zu hohe Erwartungen gehabt, dadurch, dass ich schon ein bisschen geprimed wurde vor anderen Leuten. Aber da muss ich leider sagen, es war nicht so, war okay. So, war okay. Mehr aber dann auch irgendwie nicht. Und das spiegelt sich dann auch ein bisschen in der Bewertung. Das ist das Buch. Ich gebe dem Buch nämlich eine 7 von 10 als Bewertung. Und das gleiche gebe ich auch dem Film, eine 7 von 10. Und IMDb, da sind wir uns mal einig, gibt auch eine 7 von 10 für den Film. Bei 572 Bewertungen. Ja, kann man jetzt nicht drauf viel geben, eben weil eine deutsche Produktion. Also nicht so viele Bewertungen, aber auch eine 7,0 von 10. Und das dabei bleibe ich auch. Also, er war okay. Er war teilweise gut, aber ja, das hat mich nicht so berührt. Die Filmemacherin ist Mia Marielle Meyer. Die AutorInnen sind Eleanor Hell, Caroline Wahl hat auch am Film mitgeschrieben. Und die Stars sind zum einen Luna Wendler, Jannis Niewöhner, wo mir gesagt wurde, der ist mega heiß, und Laura Tonke. Ja, müsste, glaube ich, so ausgesprochen werden. Hoffentlich. Das sind die Leute, die da mitgespielt haben. Zum, ich sag mal, die größten Stars. Ja, ich lese nochmal ein kurzes Kapitel aus dem Buch vor. Und dann gehen wir auch schon rein in den nächsten Film, der da heißt The Long Walk.
Ich?
Ich weiß. Hast du schon was gegessen? Ida schüttelt den Kopf.
Ich?
Ich mache uns Miracoli-Nudeln.
Ida?
Miracoli oder gut und günstig?
Miracoli, lüge ich.
Ich beseitige das Schlachtfeld in der Küche, koche die Nudeln, rufe Ida, wir essen.
Ida will heute nicht reden. Wir putzen Zähne, ich bringe sie in ihr Zimmer. Sie legt sich in ihr Bett. Und ich setze mich auf die Bettkante.
Ich?
Morgen soll's regnen.
Ida?
Ich weiß.
Ich? Schwimmbad? Fragezeichen.
Ida?
Ja.
Ich?
Gut, dann schlaf gut. Hab dich lieb.
Als ich ihre Türe schließe, höre ich ihr leises:
Ich dich auch.
Endlich liege ich im Shirt mit dem Rücken auf meiner Matratze. Die Decke zusammengeknüllt am Fußende und lasse die abgekühlte Sommernachtsbrise auf mich fallen. Ich bin erschöpft, spüre die schwere Müdigkeit in jeder Faser meines Körpers und würde sofort einschlafen, sobald ich meine Augen schließen würde. Aber ich möchte das Einschlafen so lange wie möglich hinauszögern, weil das hier mit die besten Momente des Tages sind, die ich nicht weggeben möchte. Diese Momente, die nur mir gehören, in denen ich nichts tun, nichts denken muss, in denen ich einfach nur liegen und die abgekühlte Sommernachtsbrise durch die weit geöffneten Fenster auf mich fallen lassen darf. Meine Augen sind auf das Fenster gerichtet. Ich sehe die Umrisse der Tannen hinter unserem Haus. Ich konzentriere mich auf die Geräusche und Gerüche, höre das Zirpen der Grillen. Ab und zu ein Auto, eine jaulende Katze, sonst nichts. Ich rieche Sommernacht, Rasen, Blumen. Wenn ich nachts auf meiner Matratze liege und der Wind oder diese Sommernachtsbrise durch die weit geöffneten Fenster auf mich fällt, dann scheint kurz alles gut zu sein. Dann fühle ich mich leicht. Wenn ich nachts auf meiner Matratze liege, dann denke ich, dass ich das Ganze da draußen noch lange aushalten kann. Solange der Wind nachts auf mich fällt, denke ich. Kann ich mich tagsüber in den Krieg da draußen stürzen? Gegen meine Mutter, gegen ihre Launen, gegen diese Kleinstadt und für Ida. The Long Walk, Todesmarsch. Im deutschen Kino ab 11. September. Zusammenfassung. Eine Gruppe von TeenagerInnen nimmt an einem jährlichen Wettbewerb teil, der als The Long Walk bekannt ist. Bei dem Rennen müssen sie eine bestimmte Gehgeschwindigkeit einhalten. Sollten sie langsamer laufen oder stoppen, werden sie erschossen.
Ja, das ist, also, und dann gibt's halt eben zwischenmenschliche Kommunikationen, aber das ist die komplette Handlung von The Long Walk. Heißt ja auch so schön. Es geht natürlich noch viel, viel mehr um dann die gesellschaftlichen Themen. Das ist ja so ein bisschen Tribute von Panem-Style, würde ich sagen. Denn es gibt mal wieder einen Long Walk oder es wird eben was vom Staat ausgerichtet, um das Volk zufriedenzustellen, um den Leuten eine Chance zu geben. Pass auf, wenn ihr diesen Long Walk schafft, dann kriegt ihr Geld. Dann kriegt ihr nämlich, die kriegen drei Wünsche frei. Ja, man kann sich auch Geld wünschen. Aber die kriegen drei Wünsche frei und die müssten dann der Staat, müssen denen das dann erfüllen. Und ja, und nur um halt Leute am Laune zu halten oder halt sagen, ja, ihr könnt es schaffen, so ein bisschen. Ihr könnt was Besseres aus eurem Leben machen, weil ansonsten ist die Welt, wo das spielt, sehr trüb, sehr blass, sehr verloren. Und das ist wohl so die einzige Chance, die junge TeenagerInnen haben, um irgendwie nach oben zu kommen, ihren Familien zu helfen. Was natürlich am Ende immer sehr viel Leid mit sich bringt, weil es schafft meistens immer, was heißt meistens, immer nur eine Person. Und die ist dann meistens so traumatisiert, dass sie gar keinen richtigen Spaß mehr am Leben hat. Also bringen die drei Wünsche dann, wenn man sich unendlich Geld wünscht oder was auch immer, bringt das auch nichts. Und auch da wurde thematisiert so ein bisschen, okay, erstmal ist das Ganze drumherum scheiße, was hier passiert. Warum machen wir das überhaupt? Ja, weil wir auch nur in diesem Hamsterrad leben. Wir kommen hier nicht raus, wir müssen mitspielen. Aber wir versuchen irgendwie das Beste draus zu machen. Dann wird ein bisschen drauf angespielt. Na, aber was ist denn, wenn wir uns wünschen, dass der ganze Long Walk aufhört? Und dann wird auch so, naja, was ist denn dann? Also wenn der aufhört, dann haben wir halt gar keine Perspektive mehr. Dann bleibt ja alles so, wie es ist, ohne noch eine minimale Chance haben auf Besserung. Und das will ja irgendwie auch keiner. Und auch so Wünsche wie dann eben, na, wir müssen irgendwie das System wieder in den Griff kriegen und alles Mögliche. Das ist halt ein Wunsch, den man ja auch so nicht erfüllen kann so richtig. Und ja, und dann geht man eben mit diesen jungen TeenagerInnen, fängt man an, die sind noch alle ein bisschen gut drauf und sagen so, ey, warum machst du das überhaupt? Na, ich mach das hier für meine Familie, ich mach das hier für meine Freundin, ich mach das hier für meine Freunde, ich mach das hier, um mir selbst was zu beweisen, so verschiedene Charaktere, wo am Anfang noch jeder gegen jeden ist, es bilden sich Grüppchen, es bilden sich Dynamiken innerhalb der Gruppe. Natürlich ist es eigentlich ja so, jeder gegen jeden und nur eine Person kann gewinnen. Trotzdem hilft man sich dann zwischendurch eben, was ich völlig crazy fand, einfach, die haben auch geschlafen, während sie gegangen sind. So, also die sind da wirklich über Tage marschiert und haben einfach dann im Stehen, beziehungsweise nicht im Stehen, im Gehen, haben sie dann geschlafen und wurden dann so auch von so MitläuferInnen geweckt, wenn sie dann irgendwie zu langsam wurden oder was auch immer. Und das fand ich schon sehr faszinierend. Es waren irgendwie am Ende 300 Kilometer oder was die da gegangen sind, 400 Kilometer. Also schon eine ganze Stange an Kilometern abgerissen und die konnten auch am Ende nicht mehr. Und ja, wenn sie eben zu langsam werden, stehen bleiben, werden sie eiskalt erschossen. Das ist the game. So. Und am Anfang ist es auch noch so, jeder freut sich, jeder weiß so ein bisschen, worauf er sich einlässt. Aber als dann die erste Person stirbt, ist es dann plötzlich wieder so, oh, hier sterben ja wirklich Leute. Hier ist ja wirklich gerade Action. Und dann ist auf einmal ganz groß das auf, fuck, was mache ich überhaupt hier? Warum habe ich das getan? Also solche Dynamiken sind dazu drin. Dann eben zwischenmenschliche Dynamiken, wie man so Freunde gewinnt, wie man auch sagt, ey, ich will, dass die Person gewinnt, du hast es verdient, aber die Person nicht, weil die irgendwie dann gegen uns ist und alles so. Und nein, was ist eigentlich unser einziger Feind, ist doch der Staat, die da oben so ein bisschen, der Colonel, der da mit so mit denen rumfährt, das ist doch unser Feind, vergesst nicht immer so, wer der Feind ist. Also, ja, ich muss sagen, alles, was ich gerade so aufgezählt hat, war auch da, ich fand, wie gesagt, vielleicht bin ich da auch wieder das große Problem, sehr wahrscheinlich sogar. Aber ich fand auch da, es hat mich nicht so gecatcht irgendwie. Also ich weiß, ich bin noch am rausfinden, was es braucht, um mich zu catchen, wo ich sage, boah, das ist es, das berührt mich. Bei Filmen generell schwer, muss ich sagen. Also bei Büchern schon eher und Musik unfassbar. Aber Filme berühren mich meistens nicht so krass, weil mir wird halt eben zu viel vorgegeben. Ich kann mir das nicht so vorstellen, dass ich das wäre, beziehungsweise irgendein Umfeld das ist. Und dann ist es zu weit weg für mich und es ist halt eben eine fiktive Welt. Es ist eine fiktive Person, die kenne ich nicht. Und dann kann ich mich leider schwerer da hineinversetzen, als es dann irgendwie bei Büchern und Musik ist. Das kriege ich da irgendwie besser hin. Und deswegen hat mich das auch nicht so abgeholt, der Film. Auch wenn der eigentlich von der Presse sehr gut gelobt wurde. Er hat nämlich von IMDb eine 7,3 bekommen von 10 bei 31.000 Bewertungen. Ich gebe dem ein bisschen schlechter, ich gebe dem eine 6,5. Weil eben, ich weiß nicht, also es hat mich einfach nicht so abgeholt. Man kann auch nicht viel erwarten, also es ist nicht so, dass man jetzt übermäßig krass an Handlungssprüngen hat, weil du gehst halt nur, so, das ist der Film, so, es geht halt mehr um das Drumherum, das fand ich auch eigentlich ganz cool, aber ich würde ihn nicht nochmal gucken, so, er war für mich dann auch wieder so, okay, so, er war ein bisschen schlechter als 22 Bahnen für mich, und für mich war es dann so, ja, okay, so, aber mehr auch nicht. Und der Filmemacher war Francis Lawrence. Die AutorInnen waren J.T. Molnar und Steffen King wieder. Man kennt ihn, der Steffen. Ja, mal wieder am Handwerk gewesen. Beziehungsweise es basiert wahrscheinlich auch wieder auf einem Roman von ihm. Und die Stars, die mitgespielt haben, waren zum einen Cooper Hoffman, David Johnson und Garrett Warwing. Oh, ich kann das doch nicht aussprechen. Warwing? Warreink? Ja, die waren dabei, aber noch ganz, ganz viele andere tolle SchauspielerInnen, aber so die jetzt aufgezählt wurden. Ja, mein Urteil zu Long Walk. Wenn ihr wollt, guckt es euch gerne an. Und vielleicht sagt ihr ja, boah, beste Film aller Zeiten. Oder ihr geht vielleicht noch schlechter und sagt, was war das denn für ein Müll? Ja. Für mich war okay. Das ist mein Urteil. Richtig nichts sagen eigentlich. Ein okayer Film. Ja, perfekt. Danke, Mike, wirklich. Ja, das hat die Welt gebraucht. Supi. Naja. Gut, dann kommen wir zu One Battle After Another. One Battle After Another kam am 25. September in die deutschen Kinos. Und eine kleine Zusammenfassung laut dem Internet lautet wie folgt. Das zwischen Action-Thriller und absurder Filmkomödie angelegte Werk ist lose von dem 1990 erschienenen Roman Vineland von Thomas Pynchon inspiriert. Im Mittelpunkt des Films steht ein ehemaliger Angehöriger einer linksradikalen Anti-Regierungsgruppe, der mit seiner Tochter von einem rassistischen Soldaten gejagt wird. Die männliche Hauptrolle spielt Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall und so weiter und so fort ergänzen das Schauspielensemble. Ja, Presse lobt diesen Film. Also ich glaube, im Grunde ist es das auch schon so ein bisschen die Story dahinter. Es gibt eben diese linksradikale Anregierungsgruppe. Dann gibt es eben, ich sag mal, den Staat dagegen. Und die haben sich ganz lange engagiert eben in dieser, oder eben der Hauptakteur hat sich ganz lange dafür, der gespielt wird von Leonardo DiCaprio, hat sich ganz lange da eben integriert in diese Gruppe. Und dann auch mit der Frau eben. Und die ist dann eben zu linksradikal geworden, hat dann irgendwann gesagt, nee, pass auf, ich muss das hier alles in die eigene Hand nehmen und ist dann abgehauen. Und dann ist eben der Vater mit der Tochter allein geblieben. Und ja, die wachsen dann so auf und er möchte sich dann ein bisschen distanzieren von dieser linksradikalen Gruppe, aber merkt dann eben wieder, okay, irgendwie geht's nicht so richtig, meine alte Vergangenheit holt mich ein und auf einmal sind Leute wieder da, die mir was Böses wollen, die an meine Tochter ran wollen. Und der muss sich dann wieder so ein bisschen auf die Flucht begeben, beziehungsweise auch dem seiner Vergangenheit stellen und auch seinen zwischenmenschlichen Gefühlen zu der Tochter, dass die auf einmal dann quasi ein bisschen so wie ihre Mutter wird, halt auch sehr, ich sag mal, sehr aggressiv, was dann das ganze Thema angeht. Und ja. Und ich war, vielleicht ist Film auch einfach nicht mein Medium. Aber Leonardo DiCaprio fand ich wie immer cool. Also ich finde ihn einfach an sich cool als Schauspieler. Ich mag den total gerne. Ich mag den sehr gerne in Rollen sehen. Ich finde, der kann das cool rüberbringen, was er spielt, egal welche Rolle er so ein bisschen macht. Ich finde, den mag man einfach gerne zusehen. Und der Film geht ungefähr 3 Stunden. Und teilweise dachte ich wirklich, ein bisschen langgezogen. Er hätte auch gut und gerne 2 Stunden gehen können. Weil die Story an sich war halt wild. Also es gab viele Wendungen, es gab viel, wo man gesagt hat, boah, okay, krass, noch was und irgendwie hier und okay, wo ist das jetzt hergekommen? Wie schon Action-Thriller mit absurder Filmkomödie, also es ist ein bisschen witzig auch angelehnt. Manchmal auch ein bisschen zu drüber, fand ich. Also es gab so 1-2 Szenen, wo ich dachte so, komm. Also da hätte man jetzt auch ein bisschen weniger drauf drücken können auf die Comedy-Drüse, weil irgendwie ist es dann doch noch ein Thriller-mäßig oder ein Action-Film. Und da fand ich es dann ein bisschen zu klamaukig, so ein bisschen zu langgezogen. Aber das ist dann auch vielleicht meine Meinung nur. Der hat nämlich richtig gute Bewertungen bekommen. Von IMDb 8,3 von 10 bei 106.000 Bewertungen. 8,3. Und da waren wir ja fast schon so in dem Segment von 8,8 glaube ich, Forrest Gump jetzt. Aber so Schweigende Lämmer mäßig, so 0,5 weniger. 0,5 ist schon eine Menge. Aber trotzdem. Und das fand ich krass. Weil mit den Leuten, die ich den Film geguckt habe, die waren auch nicht ganz so begeistert. Also der hatte mal wieder krasse Rezensionen. Alle Leute sagen darüber, boah, guck dir den mal an. Krass, krass, krass. Trailer sah, ich habe den Trailer nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin, aber war wohl auch ganz cool, wo ich es gehört habe. Aber es hat mich mal wieder nicht abgeholt. Gib mir Life of Chuck, mega. Aber alle anderen, beziehungsweise jetzt eben One Battle After Another, wurde auch gelobt. Von ganz, ganz vieler Seite. Aber es ist irgendwie nicht. Und Zumindest nicht für mich. Ist ein bisschen schade, wenn man jetzt so den ganzen Film mal durchgeht, die wir jetzt einmal besprochen haben. Relativ, ich sag mal, okay Filme dabei, so okay bis maximal gut. Ein ganz, ganz schlimm Film. Der war scheiße. Aber sonst halt okay Filme. Ist natürlich ein bisschen schade, wenn man sagt, okay, ich möchte das Kinoerlebnis haben und dann, ich sag mal, nur einen okayen Film zu sehen. Aber ja, deswegen ist es so ein bisschen, man weiß es ja vorher nicht. So Trailer, muss man wirklich sagen, Trailer verraten oder sagen nicht mehr so viel aus. Ich weiß nicht, ob es früher anders war, wenn ich ganz ehrlich bin. Kann ich nichts zu sagen. Aber ja, irgendwann möchte man sich ja auch entscheiden. Es kostet ja auch ein bisschen Geld, wenn man ins Kino geht. Aber wenn man Filme mag und so weiter, dann kann man sich alle mal geben. Und dann kann man ja für sich selbst entscheiden, ob man die richtig cool findet oder nicht. Oder auch nur okay. Bis auf 28 Days Later, der war wirklich gar nichts für mich. Den würde ich auch nicht empfehlen, aber wenn du ihn gucken möchtest, Bro, guck ihn. Viel Spaß dabei. Ich zähle noch einmal kurz auf. Der Filmemacher war Paul Thomas Anderson. Die AutorInnen waren Paul Thomas Anderson und Thomas Panchon. Oh, ich hab's oben auch schon gelesen. Python ist das Programm zu programmieren. Das ist was anderes. Naja, irgendwie so. Ja, und die Stars, oben auch schon aufgezählt, waren zum einen Teil Tayana Taylor, Leonardo DiCaprio und Regina Hall. Ja, bis auf Leonardo DiCaprio kenne ich leider niemanden davon. Aber das heißt nix, weil ich kenne mich auch nicht aus. Ja, und das sind alle Filme, Kinofilme, die ich mir dazu sagen, die ich letzter Zeit gesehen habe. Ich möchte aber noch eine Empfehlung machen, weil das fand ich ganz cool. Und zwar gibt es in der ersten Mediathek, heißt das so? In der ARD-Mediathek gibt es einen Film, den habe ich erst neulich jetzt gesehen. Kann ich nochmal kurz empfehlen und shoutouten, weil den fand ich eigentlich ganz cool. Und zwar Die Nichte des Polizisten. Kann man sich da angucken, einfach for free. Ist eine deutsche Produktion, basierend auf einem echten Fall. Denn es geht darum, dass eine Polizistin zu tun hat mit Rechtsradikalismus, spielt so ungefähr Anfang der 2000er, wie gesagt, basiert auf einer echten Geschichte. Und es geht um einen Mordfall, so viel kann ich sagen. Und wie halt eben so das, ich sag mal, wie der Rechtsradikalismus dann doch noch viel in der Polizei vorhanden ist, ja, auch noch in den 2000ern. Und wie das so dargestellt wird. Es ist ein cooler Film, kann man sich wirklich mal geben, dafür, dass er, ich sag mal, Anführungszeichen, gratis ist und man ihn einfach sich so angucken kann. Gute Länge, 1,5 Stunden. Doku-mäßig würde ich fast sagen, es ist ein Spielfilm, aber eben basiert auf einer echten Handlung. Kann man sich danach auch gerne nochmal eine Doku dazu angucken, eine richtige. Aber ja, würde ich einfach mal so empfehlen. Und ich glaube, dann wären wir auch fast durch mit der Folge, oder? Also wenn ihr jetzt nichts mehr habt, nur schön, wie man so beim Abschluss eines, macht man eigentlich nicht, aber ich finde es gerade witzig, wenn man so einen Abschluss eines Präsentation mal so eine Runde fragt, ja, also wenn ihr nichts mehr habt, dann, dann habe ich ja auch nichts mehr, ne? Dann weiß ich jetzt auch nicht mehr. Naja, dann sind wir wohl fertig, ne? So, zusammenpacken. Ja, ich glaube, ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen erzählen, welche Filme ich so geguckt habe, weil es ist ja auch der Podcast für Filme, kommt manchmal ein bisschen zu kurz, aber auch dafür ist der Podcast da und für alles Weitere auch noch. Ich wollte das teilen mit euch, wollte mal ein bisschen meine Meinung zu abgeben. Da nochmal der Hinweis, macht euch eine eigene Meinung, guckt die Filme, lest zu den Filmen, macht euch ein eigenes Bild. Wenn es aber euch irgendwie dazu angeregt hat, irgendwie einen Film vielleicht mal reinzuschauen, wie zum Beispiel Life of Chuck, dann freut mich das sehr, weil dann habe ich mal wieder was geschafft, was irgendwie Menschen dazu gebracht hat, was Schönes zu erleben. Oder vielleicht auch gesagt wurde irgendwie, oh, okay, 28 Days Later wollte ich noch angucken, aber jetzt will ich nicht mehr angucken. Man kann die auf einer trashigen Weise, kann man die immer noch angucken. Aber, ja, nee, also für mich ist es leider nichts. Gut, dann brauche ich auch gar nicht mehr weiter viel rumzulabern, rumzustottern hier. Wir sind ungefähr bei 50 Minuten angelangt. Ich finde, für eine einzelne Folge mit einer Person, nur wie ich es bin, ist das vollkommen in Ordnung. Ich wünsche euch, wann immer ihr das hört, noch einen ganz, ganz tollen Tag. Gehabt euch wohl und macht keinen Quatsch, beziehungsweise wenn ihr Quatsch macht, habt Spaß dabei. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag, einen ganz tollen Morgen, einen ganz tollen Mittag oder auch einen ganz tollen Abend. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt, Papierschnitt, vergesst nicht euer Pflaster abzuziehen. Bis dann.